Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Streikt Ihr Computer auch gelegentlich oder sind Sie aufgeschmissen, weil das WLAN nicht funktioniert? Ziemlich ärgerlich ist sowas, aber richtig schlimm wird's, wenn die Störung Wochen oder sogar Monate andauert. Die Stadt Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern hat genau das erlebt. Der Grund? Hacker hatten die Datennetze der Stadt lahmgelegt. Unsere Reporterin Silke Hasselmann kennt die ganze Geschichte.
Ich saß am Frühstückstisch. Es war kurz nach 7. Der Geschäftsführer unseres IT-Unternehmens ruft an, in einem Tonfall, den ich sonst von ihm so nicht kenne, und sagt, es spricht ganz viel dafür, dass wir hier ein Hackerproblem haben.
So erinnert sich der Hauptamtsleiter der Schweriner Stadtverwaltung, Hartmut Wollentheit, an den Beginn des 15. Oktober 2021, Freitag, ein Arbeitstag eigentlich.
Wir haben deshalb alle unsere Systeme runtergefahren, so circa 4.000. Sodass das schon ein wirklich gravierender und großer Vorfall ist.
Denn gehackt wurde ein kommunaler IT-Dienstleister, der für die Stadt Schwerin zuständig ist, aber auch für einen benachbarten großen Landkreis, für mehrere Gemeinden und für einige kommunale Unternehmen. Nirgends ist mehr ein Arbeits-PC am Netz, auch von den Dienstlaptops zu Hause aus wird Wochen, ja monatelang kein Zugriff auf die dienstlichen E-Mails und die elektronischen Akten möglich sein. Sozialamt, Baubehörde, Gesundheitsamt, Jugendhilfe, Kfz-Zulassungsstelle, alles lahmgelegt. Amtschef Wollentheit sucht Rat bei den Kollegen im Landratsamt Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Die sind einige Monate zuvor Opfer eines schweren Cyberangriffes geworden, haben sich davon immer noch nicht vollständig erholt.
Eine zentrale Botschaft war, die absolut richtig ist: priorisiert eure Bedürfnisse und seid damit streng und lasst im Übrigen die IT-Leute in Ruhe. Die haben genug damit zu tun, neue Netze aufzubauen, sichere Umgebungen zu schaffen. Das haben wir versucht zu beherzigen. Unsere erste und größte Sorge war, wie wir sicherstellen können, dass diejenigen, die auf unsere Leistungen unmittelbar angewiesen sind, die Möglichkeit bekommen, Leistungen zu beziehen.
Immerhin, bei den Schweriner Stadtwerken ist nur die Verwaltung betroffen. Die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas ist nicht in Gefahr. Die wird über ein getrenntes Netz gesteuert. Wie die sofort eingeschaltete Kriminalpolizei herausfindet, konnten Hacker eine Schadsoftware namens Deep Blue Magic auf die Server schleusen. Die verschlüsselte alle dort hinterlegten Daten und per Brief fordern die Hacker die Stadt- und Landkreisverwaltungen zur Kontaktaufnahme auf, wenn sie die unlesbar gemachten Daten zurückhaben wollten. Eine mittlerweile gängige Erpressermethode von Wirtschaftskriminellen, sagt Jörg Brun vom Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern. Er leitet dort das digitale Service- und Kompetenzzentrum, zu dem auch das Dezernat Cyberkriminalität gehört. Über Ermittlungsdetails sagt er nichts, wohl aber zum allgemein üblichen Vorgehen bei Angriffen mit sogenannter Ransomware. Das ist eine Verschlüsselungssoftware, die mit Hilfe von manipulierten E-Mails, Websites oder Servern in die IT-Systeme geschleust wird.
Die Täter versuchen dann eben Lösegeld zu erpressen für die Freigabe der Daten. Zusätzlich können wir in den letzten Jahren verstärkt feststellen, dass man ein weiteres Drohszenario aufbaut, indem man damit droht, eben die verschlüsselten Daten, die man vorher auch noch abgezogen hat, sozusagen zu veröffentlichen und damit noch mal mehr die Zahlungswilligkeit zu erhöhen.
Bei den rasant steigenden Fällen von Hackerangriffen gäbe es zwei Varianten, sagt Jörg Brun. Einige attackieren bereits gezielt bestimmte Behörden und Unternehmen, um Lösegeld zu erpressen. Andere greifen breiter an, attackieren wahllos Datenzentren und Server, schauen, wo sie einen Treffer gelandet haben und passen dann ihre Lösegeldforderungen an. Nach oben oder nach unten, wie bei einem kürzlich angegriffenen Krankenhaus.
Da war es der Fall, dass man also Kontakt aufgenommen hat mit den Tätern, sozusagen verdeutlicht hat, wir sind ein Krankenhaus. Und dann haben die Täter sozusagen das Opfer wieder freigegeben, was eben deutlich dafür spricht, dass es kein zielgerichteter Angriff war, sondern dass man allgemein guckt, eben, welche Lücken gibt es und was kann ich dann eben tun.
Glück im Unglück für den gehackten IT-Dienstleister der Stadt Schwerin und des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Es wurden keine Daten gestohlen und es gab auch keine Lösegeldforderungen. Anders erging es einem Hamburger Entsorgungsunternehmen, das in ganz Norddeutschland 35 Standorte unterhält. Dessen IT-System wurde unlängst lahmgelegt, verbunden mit einer hohen Lösegeldforderung. Das passt zu einer im Januar veröffentlichten Erhebung des Versicherungskonzerns Allianz, dessen Industriesparte befragt seit vielen Jahren weltweit Unternehmen zu Geschäftsrisiken. Für das Allianz-Barometer 2021 antworteten 2650 Unternehmen. Ergebnis: erstmalig betrachten die meisten von ihnen Cyberangriffe als Top-1-Gefahr für ihre Geschäfte. Erst dann folgen Lieferkettenunterbrechungen, Naturkatastrophen und die Covid-19-Pandemie. Neben Investitionen in die Netzwerksicherheit empfiehlt Jörg Brun vom Landeskriminalamt allen, sich vorher zu überlegen, was im Fall eines Hackerangriffs zu tun wäre.
Also Notfallkonzepte sind so ein großes Thema zum Beispiel, dass wir für diese aktuellen Schadensfälle sehen, wer wird wann informiert, wer sagt, wir ziehen die Sachen jetzt vom Internet ab beispielsweise, wir beziehen die Polizei ein, Anzeigenerstattung oder sowas, wann ziehe ich einen IT-Dienstleister hinzu, und dass man natürlich auch mal erproben muss, habe ich ein Backup, wie spiele ich dieses Backup wieder zurück und wie lange benötige ich, um dies einzuspielen.
Derweil laufen in Schwerin und im Nachbarlandkreis 4 Monate nach dem digitalen Komplettausfall fast alle Verwaltungscomputer wieder wie gewohnt. Doch wer einmal erlebt hat, wie ein erfolgreicher Angriff auf eine digitalisierte Infrastruktur auf einen Schlag alles für Wochen, ja Monate lahmlegen kann, denkt womöglich über die gute alte Papierakte als analoge Reservekopie nach. Das bestätigen die IT-Koordinatorin Esther Hansen und der Chef der Stadtverwaltung Hartmut Wollentheit.
Klar ist für uns aber auch, wir wollen dieses Digitalisierungsthema weiter vorantreiben. Die Effekte liegen auf der Hand, deswegen gibt es da kein Zurück.
Es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Wir haben uns wieder analoges Arbeiten angewöhnt, aber die Mitarbeiter, die jetzt auch wieder mit der digitalen Akte arbeiten können, sind so glücklich, dass sie jetzt wieder technisch arbeiten können.
Hackerangriffe auf Datennetze von Unternehmen und Behörden, Silke Hasselmann berichtete. Sie schränken die Fruchtbarkeit ein, schädigen unser Immunsystem und können krebserregend sein. Die Rede ist von PFC-Verbindungen, das sind chemische Stoffe, die in der Industrie eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Produktion von Feuerwehrlöschschaum, Outdoorjacken oder Kaffee-Einwegbechern. Das Problem ist nur, PFC-Verbindungen werden mittlerweile auch im Boden und im Grundwasser nachgewiesen, und das in ganz vielen Regionen in Deutschland. Zum Beispiel am Oberrhein zwischen Baden-Baden und dem angrenzenden Landkreis Rastatt. Und bis heute wird darüber gestritten, wer dafür eigentlich verantwortlich ist und wer die Kosten der Sanierung tragen muss. Unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms berichtet.
Das Wasserwerk im badischen Rastatt liegt am Ortsrand. Ein schmucker beigefarbener Bau von Anfang des 20. Jahrhunderts. Heute ist er rundum mit Zäunen gesichert. Hier fing alles an, vor knapp 9 Jahren. Oder besser, hier kam alles auf.
Durch einen Zufallfund,
sagt Olaf Kasprig, Geschäftsführer der Stadtwerke Rastatt, des lokalen Wasserversorgers.
Die Vollanalytik hat gezeigt, dass Verunreinigungen mit geringen Spuren der PFAS drin waren bei uns im Grundwasser. Ja.
PFAS oder PFC, hartnäckige chemische Verbindungen, die in der Natur nicht abgebaut werden und die auf den Äckern in der ganzen Region auftauchten, im Grundwasser, im Trinkwasser.
Und deshalb hatten wir dann als erstes die anderen Wasserwerke geprüft, und bei der Prüfung kam heraus, dass ein weiteres Wasserwerk gar nicht mehr einsatzfähig war. Und dann muss man eine Strategie entwickeln, und die Strategie ist erstmal, die Trinkwasserversorgung zu sichern für eine Bevölkerung von 50.000 Einwohnern.
Es ist unklar, wie lange die giftigen PFC bis dahin schon in Boden und Grundwasser steckten und dadurch vermutlich auch ins Blut der Menschen kamen. Bis heute zeigen Blutuntersuchungen des Landes Baden-Württemberg, dass die Werte bei vielen Menschen in den direkt betroffenen Gebieten um Rastatt und Baden-Baden stark erhöht sind. Sie liegen bis zu 10-mal über den vorläufigen Leitwerten. Gesetzlich festgelegte Grenzwerte gibt es bisher nicht. Die Behörden haben sich lange Zeit nicht darum gekümmert. Eine Bürgerinitiative in dem stark betroffenen Ort Kuppenheim hat Druck gemacht, die ersten Untersuchungen in Eigenregie durchgeführt. Auch die Landwirtschaft leidet. Einfach ernten und verkaufen geht nicht mehr. Rainer Söhlmann, PFC-Beauftragter beim Kreis Rastatt.
Wenn eine Belastung vorliegt, kommt als nächster Schritt, dass das Landwirtschaftsamt vor der Ernte praktisch die Früchte untersucht, also sei es Weizenkörner oder sonst irgendwas oder Mais, um dann entscheiden zu können, ob diese Früchte in die Vermarktung gehen können oder nicht.
In Söhlmanns Büro hängt eine große Landkarte der betroffenen Region.
Ja, hier sehen wir die untersuchten Flächen, die hier vorhanden sind. Die rot markierten Flächen sind alle sehr hoch belastet.
Die Behörden stufen aktuell 12 Quadratkilometer in zwei Landkreisen am Oberrhein als PFC belastet ein.
Das ist ein Riesengebiet, was hier betroffen ist. Wir haben also hier nicht irgendwie flächendeckend eine Belastung vorliegen, sondern wir haben einen Flickenteppich. Insofern können wir hochbelastete Flächen neben unbelasteten Flächen haben.
Woher der Flickenteppich kommt, darum wird bis heute gestritten. Für den PFC-Beauftragten Söhlmann ist klar:
Nun, wir haben ja schon ein Gerichtsverfahren durchgeführt und da hat sich das eigentlich bestätigt, was wir schon immer vermuten, dass hier ein lokaler Komposthändler Papierschlämme aus der Papierindustrie angenommen hat und dann auf die Egge ausgebracht hat. Mittlerweile wissen wir auch, dass dieser Papierschlamm kostenfrei vom Komposthändler auf die Egge aufgebracht wurde. Und wir wissen, dass einige Landwirte dieses Material angenommen haben.
Und in den Abfällen der Papierfabriken aus den 2000er Jahren soll das giftige PFC gesteckt haben. Mehrere Instanzen an Verwaltungsgerichten haben bestätigt, der Komposthändler Franz Vogel sei hinreichend verdächtig. Franz Vogel selbst sagt:
Nein. Da kriege ich Kreislauf jetzt so hoch. Das gibt keinen Beweis bis heute noch nicht.
Strafrechtlich konnte ihm die Staatsanwaltschaft keine eindeutige Schuld nachweisen. Es fehlen Unterlagen über die Kompostlieferungen. Vogel musste sie damals nicht aufheben. Daher keine Nachweise. Und das Verfahren wurde eingestellt, auch wegen Verjährung. Vogel und seine Berater können sich viele andere Möglichkeiten vorstellen, wie das Gift auf die Felder gekommen sein könnte. Seine Kompost-Papiermischungen seien es nicht gewesen.
100% der Flächen, die untersucht worden sind, waren 40% waren ja gar nicht.
Olaf Kasprig, der Chef der Rastatter Stadtwerke, klagt trotzdem seit 2 Jahren gegen den Komposthändler. Im März soll es weitergehen. 6,5 Millionen Euro Schadenersatz will er von Vogel. Mindestens. Vogel gibt sich gelassen.
Abwarte. Soll ich beweisen? Dann treten wir weiter.
Bis heute haben allein die Stadtwerke Rastatt 7 Millionen Euro ausgegeben für neue Leitungen, die Sanierung der Wasserwerke und die Reinigung des Trinkwassers mit Aktivkohle. Olaf Kasprig.
Weil der Betrieb einer Aktivkohlereinigung für Trinkwasser ist nicht eine übliche Aufbereitung. Und das Austausch dieser dann beladenen Aktivkohle erfordert dann auch bestimmte Aufwendungen, die dann in Form von mehr Personal, aber natürlich auch in Kosten übergehen.
Am Ende zahlt das die Kundschaft. Der Wasserpreis ist in den vergangenen 6 Jahren deutlich gestiegen. Europaweite Grenzwerte gibt es auch nur für Trinkwasser und das erst seit kurzem. Die Belastung des Trinkwassers mit PFC liegt am Oberrhein demnach bis zu 300 Mal über dem Grenzwert. Die Reinigung wird die verschiedenen Wasserversorger der Städte und Gemeinden also auch in Zukunft Millionen kosten. Mehrere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister fordern deshalb mehr finanzielle Unterstützung von der Landesregierung. Baden-Württemberg solle das Problem in die Gewässerbewirtschaftungspläne aufnehmen. In einer Resolution heißt es:
Die Verunreinigung von Grundwasser mit PFC muss angemessen berücksichtigt werden. Die Belastung des Grundwassers mit PFC ist mit dem Ziel eines guten chemischen Zustands nicht vereinbar, wie es in der Wasserrahmenrichtlinie und im Wasserhaushaltsgesetz aufgestellt wird.
Das grün geführte Umweltministerium in Baden-Württemberg stuft die Lage rechtlich anders ein. Grob gesagt, hier sei der Boden mit dem giftigen PFC belastet und daher spiele das Thema keine Rolle im Gewässerschutz des Landes. Für die betroffenen Kommunen ist das enttäuschend. Bisher haben Land, Kreise, Städte, Gemeinden und Wasserversorger am Oberrhein rund 30 Millionen Euro ausgegeben für Messungen, Sanierungen oder die Entsorgung von PFC-belastetem Boden. Einen Komplettaustausch schließen die Behörden inzwischen aus. Zu groß, zu aufwendig, zu teuer. Für die Menschen dort wird das Thema also bleiben. Und noch sehr lange muss das Trinkwasser gereinigt, die Ernten überwacht werden. Rainer Söhlmann vom Kreis Rastatt.
Ansonsten wird man Jahrzehnte mit dieser Problematik leben müssen. Es wird eine Daueraufgabe werden. So als Größenordnung können Sie schon mal von 100 Jahren ausgehen.
Krebserregende PFC-Verbindungen im Trinkwasser und im Boden. Und niemand will die Verantwortung dafür übernehmen, Katharina Thoms berichtete.